Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Zu Gast heute in der Sendung Jens Balzer von eben jeder Berliner Zeitung, die noch existiert. Auch online.
Auch online.
Ja. Sten Lorenzen von Radio 1.
Schönen guten Abend.
Gibt's auch noch. Also auch das, den Sender.
Auch ja, ja, stimmt. Auch online, oder?
Gibt's auch online im Stream. www.radio1.de. Nein, aber auch auf Antenne natürlich. Und Gerrit Bartels vom Tagesspiegel. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend, Andreas.
Mein Name ist Andreas Müller. Jochen Saupe macht die Technik heute und wir sprechen über neue Platten von Sun und Scott Walker. Dann gibt's was von Haley Bonar, den Two Bears und wir legen los mit der neuen Platte von Jessie Ware. Tough Love heißt die.
Gerne. Ja, Jessie Ware, ich fange jetzt einfach mal mit ihrem Alter an, ist jetzt nicht so ganz höflich. Die Dame ist dieses Jahr 30 Jahre alt geworden. Das ist so für das, was sie bisher so getan hat. Also sie hat jetzt ihr zweites Album mit Tough Love rausgebracht. Ja, schon ein recht reifes Alter. Ich meine, wenn man uns jetzt so anguckt, ist das auch schon wieder vergleichsweise jung. Aber die Konkurrenz ist doch in der Regel eigentlich eher so Anfang 20 bei ihr. Und das prädestiniert sie natürlich andererseits auch wieder dazu, eine ja so eine Art Soul-Diva zu sein. Also man kann schon sagen, das ist so eine Art Quereinsteigerin. Also sie ist in Süd-London aufgewachsen, stammt aus einer bürgerlichen Familie, Tochter eines BBC-Reporters und einer Sozialarbeiterin, hat Literatur studiert, Literaturwissenschaften und versuchte sich dann als Journalistin und ja, hat sich dann, also das hat ist alles nicht so richtig was geworden, wandte sich dann der Musik zu, war dann Background-Sängerin und ist dann so in der Londoner Dub-Szene groß geworden, so als Gastsängerin zum Beispiel bei Subtract, diesem ja bei dem auf dem Debütalbum des Produzenten Subtract. Und 2012 kam dann ihr eigenes Debüt Album raus, Devotion, und das ist dann halt so richtig ja abgegangen. Also da sind sie war so eine der großen Pop-Entdeckungen des Jahres 2012. Das hatte dann eben so zwei Gründe. Auf der einen Seite waren halt viele ganz begeistert, dass man ihr so die Clubwurzeln halt noch so anhörte. Das waren eben, da gab es eben so Dubstep-Anklänge, schön vertrackte Beats, so Frickeleien und so, das konnte man alles schön noch raushören. Auf der anderen Seite merkte man schon, sie wandte sich da eben wirklich auch dem ganz großen Pop-Song zu, also so dem Pop-Mainstream, tolle Melodien, große Umarmungen waren das, viel Soul, viel geschmachte Sade-Referenzen gab's. Und dazu kam halt dieser Gesang von Jessie Ware, ja, der lag wirklich schön über der Musik, das war so kraftvolle, wirklich eine kraftvolle Stimme, ohne dass die jetzt wirklich aufdringlich war. Ja, und mit dem neuen Album, da macht sie eigentlich genau da weiter. Es geht jetzt eben wirklich, man hört eigentlich nur noch so, ja, es geht in die Charts, es geht in den Mainstream. Man hört jetzt wirklich so die Wurzeln in der britischen Clubkultur. Ich würde sagen, ich habe sie jetzt nicht so richtig rausgehört. Man könnte sagen jetzt, könnte auch sagen, also vor Kitsch hat sie überhaupt keine Angst. Also das ist so ganz schön, im Booklet gibt es eine Widmung von ihr an ihrem Mann Sam Burroughs. Darling, ich kann überhaupt nicht abwarten, dich zu heiraten. Das ist natürlich ganz hübsch, You and I Forever. So heißt auch einer der Stücke. Natürlich, die beiden haben jetzt schon geheiratet. Es ist ein bisschen eine verspätete Widmung irgendwie. Und was man dann auf diesem Album hört, ist tatsächlich Liebe, 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 Liebesunbill, Liebesbill. Das ist schön, geschmackvoll und ja, wirklich schöne Melodien. Auf Dauer, das Album ist ziemlich lang. Also es gibt auf dem Album, was ich bekommen habe, 4 Bonustracks noch. Ist es auch ein bisschen ermüdend. Und ja, jetzt hören wir erstmal einen dieser tatsächlich sehr schönen Stücke, eben diese Liebeserklärung an ihren Mann, You and I Forever.
You and I Together, Jessie Ware aus ihrem neuen Album, dem zweiten Tough Love, hier im Soundcheck auf Radio 1. Ja, ich erinnere mich, Jessie Ware vor 2 Jahren, Devotion, ganz großes Album, dachten wir damals, Future Soul, eises Kälte auf der einen Seite, aber eben genau das richtige Teil dieser Szenerie, die eben aus den Underground-Geschichten ein bisschen Pop gemacht hat. Sie trat dann auch ganz richtig beim großen XX-Festival damals im Plänterwald mit auf, das gehörte zu dieser Szenerie und jetzt das. Sage ich mal und beende den Satz nicht.
Also ich finde es nicht wirklich schlimm. Also mir geht das Stück, das wir da gerade gehört haben, dieses You and I, mir geht das ganz gut rein. Ich kann mir das ganz gut anhören. Aber es ist natürlich, Verglichen mit dem, was du gerade gesagt hast über Devotion und mit den Erwartungen, die man daran hegte, ist es schon recht enttäuschend und relativ glatt. Also das, wie Gerrit vorhin gesagt hat, man hört die Wurzeln aus der britischen Clubkultur eigentlich gar nicht mehr, obwohl ja sogar noch einige von den Produzenten mit dabei sind, die an dem ersten Album rumgeschraubt haben und die auch wirklich einige von diesen sensationellen Remixes irgendwie gemacht haben, die es zu dem ersten Album gab. Ich fand ja die Remixe von den Songs zum Teil wesentlich besser irgendwie als die Songs selber. Es gab diese unfassbaren Disclosure-Remixe von George Fitzgerald, Todd Edward und unter anderem auch von Giulio Bashmore, der hier auch nochmal mitgewirkt hat als Produzent. Aber selbst bei dem hört man das nicht mehr so richtig und sie hat sich jetzt wirklich auf so eine, auch mit amerikanischen Mainstream-Produzenten, auf so eine amerikanische Radio-Pop-Ästhetik zu bewegt, wo sie offenbar dann auch konsequent hin wollte. Also man hört, ich finde, das Problem ist weniger, wie jetzt auch verschiedentlich schon argumentiert wurde, dass einfach so viele verschiedene Leute mit daran rumgeschraubt haben. Da waren, glaube ich, 10 oder 12 Produzenten, also bis zu diesem furchtbaren Ed Sheeran als Songschreiber mit dabei. Irgendwie, das ist sogar relativ homogen geraten, aber der Sound ist insgesamt doch relativ weich und glatt gespült. Und es gibt eben genau das, was du auch schon gesagt hast, diese Spannung, diese Dynamik zwischen diesen vergleichsweise auch noch recht schroffen Beats und der Elektronik auf dem ersten Album und ihrem ja doch so warmen, soulvollen Gesang, die gibt es irgendwie gar nicht mehr.
Aber gibt es da nicht so ein bisschen so ein Problem, das erste Album so hochgejubelt und ihr beide seid ja jetzt auch nochmal so richtig am Schwärmen, aber dass man dann eben so ein komisches Gefälle hat und wenn wir uns jetzt dieses Album jetzt mal so ganz getrennt von dem ersten Album angucken, ist das doch eigentlich auch, also ich habe es jetzt schon mehrmals gesagt, ein schönes Album. Es sind schöne Melodien drauf, es ist vielleicht wirklich eine Idee zu lang geraten und ich würde fast auch sagen, das ist relativ abwechslungsreich.
Ja, aber es ist doch wirklich ein künstlerischer Ausverkauf, um das mal wieder so zu sagen, sell out oder so. Das braucht niemand. Das ist schon, nicht nur, dass es schon millionenfach gemacht ist, sondern das will auch niemand zurzeit. Ich kann mir niemanden vorstellen, der auf so eine Platte gewartet hat. Und für mich klingt es wie so ein viertes Album so einer zweite Reihe Musikerin aus den 80er Jahren, die dann auch mal ein gutes Album hatte und noch eine Single und dann wurden immer weitere Platten gemacht, die aber irgendwie in so einer totalen Belanglosigkeit sich aufgelöst haben. Und für mich ist das dieses Album Karriereende. Aus, tschüss.
Ja, aber dann ist irgendwie stimmt dann die Begeisterung für das erste Album nicht.
Doch.
Ich glaube, natürlich. Sie hat sich nicht, also ich meine von der Stimme her, vom
sie
Gesang
her. Sie hat eine super Stimme,
eben.
Aber das ist natürlich die Frage, was man da drunter legt.
Ja, aber dann geht's ja tatsächlich nur um die
Beatbusterlein. Also ganz so schlimm wie Andreas finde ich jetzt nicht. Also da würde ich dann doch nochmal, das würde ich dann von meiner Seite doch nochmal relativieren. Weil ich finde es schon interessant, nachdem diese Dynamik, also zwischen diesen verschiedenen Polen nicht mehr da ist, wie voll und opulent und auf ihre Weise finde ich auch sehr, sehr rund und gelungen diese Arrangements sind. Also das ist schon sehr, auch so von den verschiedenen Leuten wirklich so sehr filigran und wie Gerrit mehrfach sagte, schön um ihre Stimme rumgebaut. Und sie hat auch irgendwie an ihrer Stimme nochmal gearbeitet, offensichtlich. Also es ist halt ermieden, es ist nochmal voller, soulvoller und noch so ein bisschen weicher und noch samtiger als beim ersten Mal. Also sie hat sich auch stimmlich und gesanglich dann gewissermaßen auf diese auch etwas weicheren Arrangements zubewegt. Ich höre das schon, also man kann das schon als musikalische Entwicklung betrachten, also sie ist zumindest nicht irgendwie da stehen geblieben. Mir persönlich behagt diese Richtung nicht, aber ich glaube nicht, dass es jetzt einen künstlerischen Ausverkauf würde ich daran nicht sehen.
Sten kann sich nochmal sammeln und spricht dann gleich, wenn wir den nächsten Song, nachdem wir ihn gehört haben. Want Your Feeling, Jesse Ware, aus ihrem neuen Album Tough Love. Und Sten Lorenzen hat jetzt, das Wort.
Ein Plädoyer. Das Wort, aber es sind schon eigentlich alle Worte gesagt worden, die es zu sagen gibt. Also ich bin auch eher traurig, weil ich mochte auch dieses Spannungsfeld auf dem ersten Album. Ich bin sogar der Meinung, ihren besten Track hatte sie mit Subtrack zusammen. Das war noch bevor sie Devotion machte. Devotion fand ich aber auch toll, denn selbst die Ballade, die darauf zu finden war, die also jetzt nicht unbedingt so einen heißen Draht zum Club hatte, war besser als alles, was hier an Popsongs drauf ist. Ich frage mich dann, wer ist das? Also weil diese Frau ist ja, wenn man sie so ein bisschen kennengelernt hat in Interviews, ist eigentlich eine Sympathieträgerin. Die ist jetzt irgendwie nicht diese Popschranze, die unbedingt wie so ein Star behandelt werden will zum Beispiel. Ich frage mich dann so, ist das jetzt ihr eigener Weg, den sie da gegangen ist oder haben dann doch zu viele Leute an ihr herumgezerrt und gesagt, nun mach mal mit den Produzenten und nun lass das mal mit diesen vertrackten Beats und lass uns mal so ein rundes, weichgespültes Album machen.
Also ich finde das auch rätselhaft, dass es dann nur in diese eine Richtung gehen soll. Ja, mir ist das auch viel zu poliert.
Sie muss sehr verliebt gewesen sein, sie hat ja auch geheiratet, ist ja auch sehr ausgestellt, sogar auf der Platte und drumherum. Und die Psychotherapie kennt ja auch für den Begriff der Verliebtheit die Wendung Unzurechnungsfähigkeit. Und ich vermute, dass wir das hier an dieser Platte auch anwenden können, zu ihrem Gunsten.
Aber vielleicht nochmal zu ihren Gunsten gesagt, also sie hat vielleicht auch die erste Platte, ich meine, das ist wahrscheinlich Zufall, sie ist in eine Szene reingeraten, wollte partout Musik machen, sie hat irgendwie ein paar Leute kennengelernt und das waren dann eben Leute, die euch dreien jetzt wahnsinnig, also die ihr natürlich toll findet, aber sie hat irgendwie nie das Ziel gehabt, irgendwie Clubmusik gemacht, also speziell Clubmusik zu machen und dann eben ein Publikum wie jetzt euch drei oder eben wie so verfeinerte Hipster, die irgendwo rumsitzen und denken, ja genau, das ist es, sondern die wollte genau das machen, was sie jetzt macht.
Ich habe auch irgendwie, weil du die Frage angesprochen hast, stehen, ich habe sie heute Nachmittag interviewt zur Platte irgendwie und hab sie auch also versucht, genau das rauszufinden, ob da jetzt irgendwie evil Plattenfirmen sie irgendwie manipuliert haben und sie hat das, also sie ist, ich bin immer noch sofort Hals über Kopf verliebt, wenn ich hier gegenüber sitze irgendwie und sie kann das auch irgendwie und sie hat wirklich schon ziemlich überzeugend das auch so Schritt für Schritt dargelegt, warum sie genau, ohne dass irgendjemand ihr da reingeredet hätte, mit genau diesen Leuten arbeiten wollte und warum ihr Ziel, vor allem nachdem sie dann auf der ersten Amerika-Tour war, dann irgendwie letztes Jahr im Frühjahr, was wohl auch offenbar so ein ziemlicher Starterfolg war für eine britische Künstlerin, ja auch nicht ungewöhnlich, dann wirklich das eine große Ziel hatte, nämlich ein möglichst großes, wie auch immer, Mainstream-Publikum mit ihren Songs zu erreichen. Und ich kann also nach, wie gesagt, vielleicht bin ich da auch wegen Verliebtsein unzurechnungsfähig, wie Andreas
sagte. Das wollte ich gerade einwerfen.
Aber am Ende des Gesprächs war ich völlig davon überzeugt, dass sie hier wirklich also komplett irgendwie die Zügel in der Hand hatte und dass das irgendwie ihrem Plan folgte.
Dann hat sie keine Ahnung von Musik. Also sie fand ja auch ihre Band damals toll, ihre Begleitband und jeder, der Ohren hatte, konnte natürlich sofort sagen, diese Band war Schrott.
Naja, aber wobei die Begleitband jetzt zuletzt beim Berlin-Festival war ja wesentlich besser.
Da habe ich sie nicht mehr gesehen. Ich habe sie im Club irgendwann gesehen.
Genau, und beim
XX-Festival. Und naja, wir hören noch kurz rein in Kind of, Sometimes, Maybe. Jessie Ware und Kind of, Sometimes, Maybe aus ihrer Platte Tough Love mit dieser, soll ich sagen, toughen Wertung.
Hit. Geht in Ordnung. Niete.
Ja, der Hit kam von Gerrit Bartels. Geht in Ordnung, sagten die Herren Sten Lorenzen und Jens Balzer. Und ich habe den Hammer rausgenommen an dieser Stelle. Ich will das nicht mehr erleben, dieses Geseiche.
Du hast einfach keine Gefühle.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Natürlich habe ich Gefühle und das werden die Hörerinnen und Hörer auch gleich erleben, wenn wir über das nächste Werk sprechen. Und das kommt von Scott Walker zusammen mit Sun. Ja, und es heißt, wie heißt es? Saust. Was immer das auch bedeuten mag. Jens Balzer wird es uns erklären.
Kann man sowohl als mariniert übersetzen, wie auch als übergossen, womit auch immer. Also mariniert im Sinne von so Matjes. Also der Matjes ist saust. Bei den Engländern übergossen oder aber auch Sternhagel voll ist auch eine Deutung. Man will gar nicht so genau wissen, was sie da jetzt wirklich meinten. Ich stelle mal kurz die Protagonisten vor. Scott Walker und Sun. Scott Walker. Die älteren Hörer und Hörerinnen werden sich erinnern, in den 60er Jahren ein berühmter Teenie-Star mit den Walker Brothers, The Sun Ain't Gonna Shine Anymore, und hatten so diverse Hits, haben sich dann 67 getrennt. Scott Walker begann eine Solo-Karriere, die relativ zügig immer obskurer wurde. Also es gab dann drei erfolgreiche Chartsplatten, eine, auf denen er dann unter anderem zur allgemeinen Begeisterung Jacques Brel und so Dinge coverte. Dann begann er sich auf Scott Four schon so mit seinem gepflegten, voluminösen Bariton, dann so mit so Themen wie der Niederschlagung, der Aufstände im Ostblock zu beschäftigen. Und das wurde dann immer obskurer. Nachdem er eine Weile in der Versenkung verschwand, tauchte er in den 80ern wieder auf, 80er, 90er, Nuller, mit immer so 7 bis 8 bis 9 Jahre auseinanderliegenden, immer wunderlicher werdenden Kunstknödel trifft Avantgarde-Krach. Platten. Die letzten hießen Tilt, The Drift und Bish Bosh, hatten dann immer so 10 bis 15 Minuten Stücke, wo es dann zum Beispiel um die Ermordung von Mussolini und seiner Geliebten am Ende des faschistischen Regimes in Italien ging, wozu dann der Beat auf Schweinehälften geschlagen wurde, etc. pp. Bish Bosh war die letzte. Er hat sich also in einer wirklich, wie ich finde, ausgesprochen faszinierenden Art und Weise irgendwie in so einen Individualstil zubewegt, wo er halt so zum einen gegen seinen immer noch wunderschönen Bariton immer gegen ansingt und auf der anderen Seite immer so zwischen völligem Unfug und extrem hochgeistigen, durchkomponierten Stücken changiert. Also zwischen Tiefsinn und Unsinn ist bei Scott Walker nicht zu trennen. Diese Platte hat er jetzt aufgenommen mit Sun, schreibt man S-U-N-N, dann kommt ein O und drei Klammern nach einer bekannten Gitarrenverstärkermarke. Dabei handelt es sich ursprünglich um ein Duo aus Kalifornien, das Musik ausschließlich aus nervenzerfetzend laut abgespielten Gitarrenrückkopplungen mit sehr viel Bass zusammensetzt. In Berlin legendäre Konzerte gespielt, unter anderem, ich wurde ganz sentimental, ist heute das allererste Konzert im Festsaal Kreuzberg vor jetzt fast 10 Jahren, irgendwie auch schon wieder nicht mehr da, irgendwie der Festsaal. Unfassbar laut, ich habe viel gehört in meinem Leben, aber das war irgendwie, das war wirklich der Hammer, vor allem, weil diese Bässe so unglaublich sind. Die pflegten immer in so Mönchskutten aufzutreten, die Leute komplett einzunebeln und dann wirklich komplett mit Vibrationen zu überwältigen. Waren dementsprechend live immer interessanter als auf Platte, haben sich dann aber so über die Jahre, also musizieren glaube ich so seit 2000, 2001 zusammen, dann auch auf den Platten immer mit so neuen Musikensembles, lesbischen Kirchenchören aus Brooklyn, persischen Sopranistinnen und anderen wunderlichen Menschen zusammengetan. Monoliths and Dimensions hieß die letzte Platte 2009. Und dafür hatten sie dann auch schon mal Scott Walker als Kollaborateur angefragt, der aber nicht konnte, weil er noch sein letztes nervenzerfetzendes Werk Bish Bosh fertigstellen musste in einer 5-jährigen Session, wo die Beats mit Machete gewetzt wurden. Jetzt hat es endlich geklappt. Und das Erstaunliche ist, gemeinsam, Scott Walker und Sun haben ihr jeweils, finde ich, zugänglichstes Werk seit sehr langer Zeit herausgebracht. Wir hören uns mal das erste Stück an, das heißt Brando. Handelt von dem gleichnamigen Schauspieler und der Tatsache, dass er immer so verprügelt wurde in seinen Filmen und geht in so eine gewissermaßen so in einer Feier des masochistischen Spaßes am Schmerz. Etwas später hören wir, der Rhythmus, der dann einsetzt, wird mit Bullenpeitschen gespielt. Und zwar nicht von irgendwem, sondern von einem der bekanntesten britischen Bullenpeitschmeister, Peter Gamble, der extra dazu mit 9 verschiedenen Bullenpeitschen im Studio eingerauscht ist. Viel Spaß.
Ein Ausschnitt aus Brando, Scott Walker und Sun aus der Platte South. Wir können keins der Stücke ausspielen, sind alle sehr lang. Jens Balzer hat es eben gesagt, inhaltlich hier die Peitsche. Man kann sich schon fragen, was ist mit den Männern los? Bonnie Prince Billy hat auf seinem aktuellen Album ebenfalls so ein Peitschenlied.
Ja, der lässt sich auch auspeitschen.
Oder? Das heißt dann auch noch Whipped.
Ja.
Da reden wir dann nach der Sendung drüber, was mit den Männern los ist. Das ist nicht für die Öffentlichkeit vielleicht bestimmt. Aber ja, ich habe mich gefragt, eine Paarung entweder im Himmel oder in der Hölle sich ausgedacht haben, wer auch immer. Aber tatsächlich, ich war angenehm überrascht, nachdem mich also die letzten Werke Scott Walkers maßlos genervt haben. Es trifft er hier auf ein Projekt, das ja ihm in Sachen Exzentrik und Gestaltung und Wille ebenbürtig ist und das Ergebnis ist wirklich gut.
Also ich war auch hier maßlos genervt, muss ich sagen, aber ich fand das in Ordnung. Also ich war dann auch doch überrascht, dass es hätte noch gewaltiger kommen können. Zum Beispiel, also dass die Bilder hier, wenn es um Sadomasochismus bei Marlon Brando gibt, so, und ich stelle mir so im Zusammenschnitt diese ganzen Bilder aus den Filmen vor, dann wird hier auch noch die Peitsche geschwungen. Also das ist ja eigentlich schon fast wieder sehr naheliegend, gar nicht, also es ist gar nicht so abstrakt geworden, das finde ich auch interessant. Mhm. Auch diese Frau, die da versucht, ihre Babys in Sicherheit zu bringen vor der Stasi, die da auch noch auftritt. Und dann hört man so die Glocken am Anfang, wo ich dachte, ja, das jüngste Gericht ist auch dabei. Also ich war überrascht, dass so die, dass es gar nicht so abstrakt ist. Trotzdem natürlich eine wahnsinnige Anstrengung. Aber ich finde, es taucht ja dieser goldene Satz in diesem Lied, wollen wir es so nennen, in diesem Werk auf, das wir gerade gehört haben, a beating would do me a world of good. Und das finde ich ist auch richtig. Also man sollte sich schon mal, zumindest wenn man sich mit Kunst befasst, mal ordentlich durch die Mangel nehmen lassen, und das kann man mit diesem Album wunderbar.
Aber dann fragt man immer, und wenn man das dann getan hat, und dann fühlt man sich dann gereinigt, oder wie ist das dann?
Wie ging es dir gerne?
Ja, und ich habe jetzt Jens wirklich sehr gern zugehört. Es hat Spaß gemacht, Jens zuzuhören, und ich habe auch ein paar Texte über die Band gelesen. Die waren auch immer sehr schön geschrieben und man fand das alles super interessant. Und es ist natürlich, es klafft dann immer so eine große Lücke zwischen dem, was man liest oder jetzt eben bei Jens gehört hat, und wenn man dann diese Musik hört, dann wird es eher schwierig. Aber mir ging es tatsächlich dann auch so, ich hatte auch Angst vor diesem Album und dachte, oh Gott, nein, jetzt nicht, bitte nicht diese Band mit Scott Walker zusammen, und fand es dann auch ganz hörbar, und hätte aber trotzdem, mir geht Scott Walker noch mehr auf die Nerven als Sun, und ich finde jetzt Sun ohne Scott Walker fände ich eigentlich, also dieses wirklich ein reines Instrumentalalbum, aber von mir aus auch mit den paar Peitschenhieben, und es gibt dann ja auch so ein paar so, ich glaube so Saxophon und Trompeteneinsprengsel sind da ja auch irgendwie so drin. Es gibt glaube ich sogar einmal auch ein Refrain. Ich glaube, in dem dritten Stück gibt es einen Refrain, so eine Art Melodie. Das kann man natürlich da alles raushören, aber am schönsten ist doch schon dieses Brummen und diese Vibration.
Ja, davon, davon gibt es ja jetzt ein gutes Dutzend Alben, glaube ich.
Ja, gut,
diverse Kollaborationen. und ich finde es tatsächlich, also die Idee damals anzufragen, ich weiß nicht, ob sie auf der Hand lag, aber es war eine gute Idee von Sun. Es ist ein richtiger Schritt. Es hat die Band oder das Projekt auf jeden Fall für mich ein Riesenstück vorangebracht. Ich habe auch immer sehr gerne in diesem Sound gebadet, fühlte mich auch immer sehr gereinigt, nachdem ich Sun hörte. Und tatsächlich ergibt das hier für mich alles sehr viel Sinn. Also,
Erklär mal das Kongeniale. Wo ist das Kongeniale? Warum diese beiden jetzt eigentlich zusammengehören? Das erschließt sich mir nicht.
Wir haben auf der einen Seite dieses, es gibt ja immer noch, Leute sagen, das ist Doom Metal, also Typen, die aus so einer Metal-Szene tatsächlich auch kommen, auf der einen Seite. Und auf so eine ganz naive Art und Weise sich der Avantgarde genähert haben, was ich sehr erfrischend finde. Das ist ein, ne, man muss nicht mehr von der Akademie sich dieser Geschichte nähern. Und die natürlich einen absoluten Personalsound entwickelt haben, eine unglaubliche Konsequenz in der Performance, in allem, im Design und so weiter, ohne jemals ihre Metal-Wurzeln verraten zu haben. Und hier dieser Typ, dem irgendwann eine Sicherung mal durchgebrannt ist, der sich ja schon längst nicht mehr von irgendwelchen Pop, Teenie-Pop-Sachen emanzipieren müsste. Da kommen einfach zwei Monolithe zusammen, ich fürchtete, sie heben sich auf, aber es entsteht hier ein neuer Funke, und das ist schon mal.
Ich finde, es passen beide insofern ganz gut zusammen, weil beide ja mit so einer bestimmten Art von, wie ich vorhin schon zu sagen versuchte, einerseits so Spannungsfeld zwischen Tiefsinn und Unsinn arbeiten. Also Sun ja auch immer. Ich meine, du stehst, wie Andreas sagte, man steht wirklich 2 Stunden. Ich bin immer wirklich sehr glücklich, wenn ich in so einem Sun-Konzert stehe und bade in diesem Sound. Und dann geht man am Ende raus, hört nur noch relativ wenig für den Rest des Abends und fragt sich, hast du dir eigentlich wirklich gerade 2 Stunden lang Bassrückkopplungen angehört? So, das ist einfach, also dieser Minimalismus und dieser abstrakte Unfug, den die betreiben, der aber gleichzeitig wahnsinnig toll ist. Und wenn man jetzt, wie ich, also ich bin von Scott Walker nicht genervt, ich finde das ausgesprochen interessant, wie er auch gerade hier singt, wie der sich halt immer so an der Grenze zwischen, das wird dann vielleicht doch, also ich fand auch in dem Song, den wir eben gehört haben, versucht, also scheint so, als ob er sich in so eine bestimmte Melodik oder Harmonik aufschwingen würde und bricht dann doch immer wieder zusammen. Und man hört auch immer so diesen alten, teeny-voluminösen Wohlklang aus seinem Bariton raus, aber er kämpft immer gegen seinen eigenen Wohlklang. Und das findet die beiden, das führt die beiden ganz gut zusammen.
Wir hören ein weiteres Stück.
Ah, das sind die Glocken.
Hero 2014, Scott Walker und Sun aus der Platte Soused. Auch hier wieder nur ein Ausschnitt. Wie gesagt, es sind gerade 5 Tracks auf 44 Minuten, glaube ich, oder 45, sind alle ein bisschen länger geraten.
Ja, also
Gerrit ist immer noch nicht überzeugt.
Ich bin also von der Kongenialität immer noch nicht überzeugt. Aber lass mich eben tatsächlich auf die Sounds gern ein und kauf mir jetzt das Gesamtwerk von Sun und werde wahrscheinlich auch wieder Doom-Metal-Platten, die ich irgendwie auch bei mir noch im Schrank vergraben habe, die werde ich auch nochmal rausholen. Aber Scott Walker geht mir unwahrscheinlich auf die Nerven.
Aber der singt doch so schön.
Nee. Also ich glaube, es ist tatsächlich, es ist eine Platte, die man einfach wirklich nicht... Also ich bin jetzt mal ganz populistisch, also die kann man keinem wärmsten Herzens empfehlen. Wirklich nur Leuten, die total genervt sind von all dem Kram, den es sonst so gibt, wenn sie echt mal was anderes hören wollen und wenn sie wirklich ein Kunstwerk vielleicht hören wollen.
Ja, aber darum, ich meine...
Darüber reden wir.
Das, darum geht's doch. Also ich meine, okay. Natürlich wollen wir auch Pop hören und Pop kann man auch gerne wegwerfen, völlig in Ordnung, aber...
Aber dann ist es ein Kunstwerk, das danach schreit, aufgeführt zu werden. Also dann sollten wir auch wirklich jetzt in diesem Moment die Bewegung starten, um Scott Walker und Sun, was hat mir gesagt? Nichts weniger als beim nächsten Glastonbury-Festival.
Headliner beim
Glastonbury-Festival,
genau. Ja, tatsächlich ist ja Scott Walker seit den, ich bin nicht sicher, aber seit den 70ern wahrscheinlich nicht mehr aufgetreten, oder? Also seit es gab nochmal so eine kurze Walker Brothers Reunion um 75 rum, bevor er dann erstmal weitgehend in der Versenkung verschwand. Obwohl er dann ja auch nicht irgendwie, der ist ja auch, lebt ja auch ganz, kann man ja auch treffen in London, da hat ja auch Interviews jetzt gegeben. Es ist jetzt nicht so, dass er jetzt völlig reclusive da existieren würde, aber jedenfalls ist er nie wieder aufgetreten und es gibt jetzt tatsächlich irgendwie in der britischen Presse das Gerücht, dass die jetzt gemeinsam vielleicht doch mal was machen könnten. Also ich würde da hingehen.
Aber vielleicht nochmal ein Wort zu dem, was Gerrit ja immer wieder anfragt, das Kongeniale und überhaupt, was ich eben schon auch mal gesagt habe, ich bin angetan dadurch, dass Sun die tatsächlich auf Platte, die Platten sind eher wie Schwarz-Weiß-Fotografien ihrer Konzerte. Selbst mit einer guten Anlage ist das nicht mal in der Nähe dessen, was sie da veranstalten. Also es gibt einen schönen Eindruck, man kann da mitunter auch gut meditieren. Und hier habe ich das Gefühl, haben wir eine Kollaboration, die eben dann auch sowas wie Songs hervorbringt, die eine, natürlich die, ich glaube, die Strukturen sind sehr stark auch von Walker vorgegeben. Also man hört immer wieder so ganz typische walkersche Kompositionskniffe und Züge. Und das gefällt mir einfach sehr gut. Und dafür nehme ich, also ja, gut, Jens hat eben gesagt.
Zum ersten Mal bei beiden Parteien, dass die sich wirklich, sagen wir mal, ebenbürtige Partner ausgesucht haben. Also bei Sun gab es ja auch immer schon mal so Gastsänger, Julian Cope hat da mal was gemurmelt auf einer der frühen Platten. Und sie haben mal so einen kalifornischen Black Metaller in einem Sarg eingeschlossen, im Wald verbuddelt und dann mikrofoniert. Dann hat er halt so vor Todesangst geröchelt. Das konnte man dann auf der zweiten Platte, glaube ich, hören und so. Aber das waren halt immer dann eher so Ornamente. Und bei Scott Walker war es halt auch so, dass der halt auch nie mit wirklich jetzt profilierten, ihm etwas entgegnen könnenden Musikern zusammengearbeitet hat auf seinen Platten, sondern es waren halt immer von ihm in seinem Kopfkino irgendwie konstruierte Gesamtkunstwerke. Und ich finde, man hört hier schon, dass da zwei Dinge aufeinandertreffen, die sich zum einen aneinander reiben, die dann aber auch dann irgendwie so verblüffende Korrespondenzen erzeugen. Also wie gesagt, wie er immer anfängt, melodisch zu werden und wieder absingt und wie dann Sun dann irgendwie Riffs antäuschen, von denen man denkt, da gibt es vielleicht doch sowas wie eine Akkordprogression irgendwie, aber dann Edge doch nicht, weil es dann doch wieder in so einem Krach kollabiert. Ich finde das, also ich werde mir die Platte sicher noch öfter anhören, weil ich die wahnsinnig spannungsreich aufgebaut und wirklich auch in vielen Details immer noch wieder sehr, sehr überraschend und originell finde.
Und es ist bald Weihnachten. Ja. Da werden eine Menge Leute...
Nee, und dann haben wir jetzt hier tatsächlich ein Projekt mit Zukunft, ne? Also mit echter Zukunft. Ja. Und eben, Jesse Ware, habt ihr ja jetzt gerade so keine Zukunft mehr prophezeit. Toll.
So,
jetzt
also das passt doch hier. Die Zeit weggelaufen. Wir müssen ja noch ein weiteres Stück aus dieser Platte hören, beziehungsweise einen Ausschnitt. Aber die Wertung nehmen wir jetzt vorweg. Dann darf ich einfach mal sozusagen nackend...
Ja, ich gebe jetzt hier mal ein ganz feines Geht in Ordnung.
Mhm. Das kann man bei dieser Platte eigentlich nicht vergeben. Deswegen sage ich G.O.
Für mich ist das ganz klar ein Hit.
Ja, für mich auch. Und wir hören noch einen Ausschnitt aus dem letzten Song auf dem Album, dem Schlaflied Lullaby.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Auf Radio 1.
Herzlich willkommen zur zweiten Stunde. Er hat tolle Folksongs auch geschrieben, wollte ich noch sagen, dieser Arthur Russell. Und davon sind einige auf dieser Platte zu hören.
Von dem Titel sind wir übrigens völlig weggekommen, ne? Also wie der Titel mit der Musik irgendwie in Beziehung stand bei...
Welche Rolle die Matjes
da spielen. Ja, und das...
Na, das ist wahrscheinlich ganz einfach. Man muss da nicht ganz kompliziert denken. Ich denke, Scott Walker hat sich wirklich eingelegt gefühlt in diesen Sound. Und dann kam er irgendwann auf die Idee, das ist ein Sound.
Okay.
Gut. Oder er war besoffen.
Auch das geklärt.
So, Soundcheck auf Radio 1. Vier Menschen reden über vier Platten. Und die nächste Platte liegt bereit. Der nächste Mensch sitzt bereits. Den Lorenzen erzählt uns jetzt was über die Two Bears und ihre neue Platte The Night Is Young.
Oder sollten wir doch noch weiterreden über Scott Walker und Son? Nein.
Nein, das kann man übrigens, wenn ich das mal kurz sagen darf. Es gibt diese unglaubliche Seite auf Facebook. Das ist ein soziales Netzwerk mit mehreren Millionen Teilnehmern.
Im Internet.
Im Internet. Das haben manche schon mal gehört. Andreas Müller Soundcheck heißt diese Seite. Und dort wird zum Beispiel gerade auf wirklich hohem Niveau, wie ich finde, diskutiert über die Musik von Scott Walker und über das, was wir dazu gesagt haben. Werden Sie Mitglied? Finden Sie die Sendung, die Seite, erstmal die Sendung sowieso gut, dann die Seite gut. Und tauchen Sie ein in eine virtuelle Welt der Musikkritik, die sichtbar wird auf Facebook. Andreas Müller Soundcheck. Jetzt aber Sten Lorenzen.
Fühle ich mich auch schon, wieder ganz saust. ich beginne mit einem Pauschalurteil über Tanzmusik mit Pop-Appeal. Es gibt die Gute und Intelligente und es gibt auch das Böse in der Tanzmusik. Zum Beispiel den David Guetta und Bruno Mars Masterplan, uns allen die letzte Gehirnzelle auszuschalten beim Konsumieren von elektronischer Musik. Auf der guten Seite haben zum Beispiel Hotchip jetzt doch einige Jahre gearbeitet, also statt Kirmesgeballer das Angebot zu verschiedenen Momenten der Dance-Musik, zu Hip-Hop, R&B, Funk, Disco, ja, es gab sogar Soft-Rock-Momente, zu tanzen und dabei eben auch die Gehirnzellen zu bewegen. Und bei Hotchip gibt es diesen einen großen Bär und Bariton von Joe Goddard, der sich schon kurz vor dem letzten Album der Londoner Band nicht aus dem Staub gemacht hat, aber sich so ein bisschen freigetanzt hat mit einem anderen Projekt, The Two Bears. Die zwei Bären. In den entsprechenden Kostümen brachte er zusammen mit Ralph Rundell alias Ruff Daddy, ein Mensch, der aus der Promoabteilung einer Plattenfirma kommt, im Sommer 2012 das erste Album heraus. Es hieß Be Strong, stampfte ein wenig im Kontrast, aber auch doch in der Verlängerung von Hotchip mächtig los, mit spürbarer Liebe zu 90er-Jahre-Club-Sounds. Und nun folgt ein zweiter Streich, der das Projekt ein wenig weiterführt, erschien wieder auf dem Norman Cook-Label Southern Fried, sind hier Einflüsse, also kleine Einflüsse eines Südafrika-Trips zu hören. Es gibt Ausflüge Richtung Reggae und auch mal hinein ins Kinderzimmer. Der springende Punkt aber ist, hier arbeiten zwei Herren zwar einerseits wahnsinnig referenziell, also sie bringen ihre Passion zum Klingen, was sie so vor 15, 20 Jahren wirklich gelebt haben, nämlich in den Clubs, in denen zum Beispiel Basement Jacks oder Masters at Work zu erleben waren, aber es klingt dann in der Vollendung ihrer Songs nicht nachkollagiert, sondern nach Geschichten, die es, wie ich finde, verdienen, erzählt zu werden. Über Enttäuschungen, Ängste, Krisen des Alltags und der Weg daraus, der führt meistens hinein in einen tollen Refrain und auf jeden Fall immer auf die Tanzfläche.
Angel, Touch Me, die Two Bears aus ihrer Platte The Night Is Young hier im Soundcheck auf Radio 1. Bam, Hit.
Ja, finde ich auch. Also sind mindestens vier Songs drauf, die sofort, zu denen man sofort lostanzen muss und die sich als Ohrwürmer festsetzen. Aber dann auch gehen dann auch im Laufe des Albums auch nochmal die Türen hier und da auf. Das finde ich auch sehr schön. Also es bleibt jetzt auch nicht alles, nicht nur alles auf dem Tanzflur sozusagen stehen oder bewegt sich nicht nur auf dem Tanzflur. Was mich halt sehr beeindruckt, ist auch so diese Leichtigkeit. Also es ist wahnsinnige Leichtigkeit, dieses Jonglieren mit natürlich sehr vielen Zitaten. Also dieses Piano hier zum Beispiel ist ja, könnte in einem anderen Zusammenhang wahnsinnig nerven, ist aber hier mit so einer Leichtigkeit eingeflochten in diesen Song und es gibt immer wahnsinnig viele Hooks auch sofort und es, wenn man sich dann die Songs nochmal anguckt, oft auch noch ein C und ein D und ein E-Teil, der einem gar nicht so weiter auffällt, aber die sind einfach
das ist einfach eben wie hier nochmal den Faden wieder aufnehmen,
genau,
am Ende.
Es ist sehr, sehr gut zusammengesetzt, also finde ich echt.
Was ich übrigens durchaus einen Vorzug finde gegenüber Hotchip, zumal ihr, sagen wir mal, im Spätwerk, also anders als du ja eben deine Begeisterung kundgetan hast für Hotchip, hatte ich mit der Band eigentlich nicht große Probleme, aber ich glaube größere Probleme als die meisten. Die waren ja doch mal sehr so als, wie war die Formulierung damals, Band neuen Typs gehypt. Und mir persönlich waren vielleicht von der allerersten Platte abgesehen, Hot Chip eigentlich immer zu referenziell, versuchten immer zu viel verschiedene Sachen in ihre Stücke reinzupacken und waren dann so bei allem Zielen auf den Tanzflur, dann standen sich, finde ich, doch auch immer mit zu viel musikalischer Intellektualität oder Eklektizismus im Wege, letztlich. Also genau diese Leichtigkeit, die wir hier haben, irgendwie einfach so dieses erstmal so unbeschwerte drauf losspielen, irgendwie, also halt ja auch weg, es gibt ja auch keine wirklichen Bässe hier, die da irgendwie jetzt so ein Fundament bilden würden. Das schwebt alles so sehr, 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 sehr angenehm dahinter, hat aber trotzdem wirklich also so einen hinternkickenden Beat, das muss man erstmal hinkriegen. Und gerade das haben dann so Hot Chip bei diesem ständig Haken schlagen müssen wollen, irgendwie eigentlich selten irgendwie so hingekriegt.
Aber irgendwie ist es auch, finde ich, auch dieses Album sehr. Ich finde das kühl und kalkuliert. Ich finde ja, dieses Stück, was wir gerade gehört haben, ist ja nicht unbedingt repräsentativ für dieses Album, weil es gibt so viele andere Stücke drauf und ich hatte irgendwie den Eindruck, als ich es so durchgehört habe, naja, gebt mir dieses, gebt mir jenes, ich mache euch einen Song draus, ich mache euch da was draus, ich mache euch da was draus. Das wirkt alles so, das ist so Konzeptmusik.
Also gleich
reine Konzeptmusik und das, was du zu Hot Chips, ich finde, das mir geht das genauso hier bei diesem Album und irgendwann nervt es mich. Also es ist mir zu schlau. Das ist so LCD Sound System und ich sag euch mal, wie wir das jetzt so machen und so klingt für mich dieses Album.
Wir müssen gleich nach dem nächsten Song über das einzigartige Vermögen britischer Musiker Pop zu machen, sprechen. Wir müssen sprechen über das Leben als Party. Wir müssen sprechen über eine Stadt namens London, wo nur dort, vielleicht noch in Manchester, so etwas entstehen kann. Und das ist natürlich alles überhaupt nicht schlaubergerig und kalkuliert und sonst was, sondern das ist Musik. Herzensmusik, Soul.
Das stimmt, das
get
ist,
out.
Das ist eine Lüge.
Get out. Two Bears und Get Out aus ihrem neuen Album The Night is Young. Ja, jetzt muss ich was erzählen. Ich muss was erzählen über England. Ich muss was erzählen über mehr als 50 Jahre Bassmusik in England. Nämlich gekommen mit den karibischen Migranten, die Musik mitbrachten, die dann rübersprangen in die weiße Bevölkerung, aber auch auf die weißen Musiker. Mitte der 60er schon, erzählte mir mal ein Jamaikaner, ganz alter in Jamaika. Mitte der 60er war in so einem Club, da kamen immer so weiße Typen an, haben da das Gras gekauft. Irgendwie so ein Jagger oder so. Und McCartney und die fanden die Musik ganz gut. Also das ist da angelegt bereits und wir haben hier eine Kultur, die basiert ganz klar auf dieser Idee, Musik als Erlösung, eben damals die Jamaikaner, die nach dem Feierabend sich den Rocksteady auflegten, heute eben die Idee, in diesem scheiß London, in dieser Maschine von Stadt irgendwie noch ein bisschen längs zu kommen, wenn man nicht das Geld für Koks oder sonst was hat. Das ist die Idee, zusammen zu sein, eben keine Grenzen zu haben zwischen den Klassen und den Rassen. Das ist die Idee, den Arsch zu kicken, wenn eben nichts anderes mehr geht. Das ist natürlich nicht Kalkül, das ist zutiefst, das ist Seelenmusik erster Güte. Ich werde die Two Bears ja schon allein deshalb immer lieben, weil sie mit Heart of the Congos auf ihrem ersten Album einen Song gemacht haben über die Wirkung eines der besten Roots-Reggae-Alben, die je gemacht wurden. Auch da wieder Musik als Erlösung. Und wie die beiden es dann schaffen, all das in Pop-Songs zu gießen, ist sowieso schon mal unglaublich. Was sie jetzt haben, finde ich, auf dieser Platte ist, sie haben so einen Madness-Status erreicht. Madness, die ja auch angefangen haben als Ska-Band, nachspielende Ska-Band, die dann aber plötzlich, und das können dann eben wahrscheinlich eben auch nur die Engländer, Dutzende Pop-Songs gemacht haben, von denen zwei Dutzend Nummer-1-Hits wurden. Und hier haben wir auch dann eher einen eklektischen Sound. Es ist anders als auf dem Debüt, wo sich der House-Beat durchzog. Du hast von Türen gesprochen, Sten. Klar, hier passiert auf einmal ganz, ganz viel. Also vom Reggae über die Hausgeschichten, Pop, aber auch Klangexperimente am Ende der Platte. Wahnsinn. Was aber, für ein Ding.
Aber du redest hier von zwei Mit- oder End-30ern, ich weiß nicht, wie alt die sind, weiß, bürgerlich, die sich also irgendwie diese ganze Musik draufgeschafft haben.
Das stimmt
haben
und die doch da, gar nicht. Doch, die haben nicht. Sich das nicht draufgeschafft. Die haben das gelebt. Die kommen daher, die sind da aufgewachsen in diesen Geschichten. Wenn die auf
die
Tour
sind,
wenn
die mit Umfällen aufgewachsen.
Ja, aber das ist doch kein Draufschaffen.
Guck doch
Damon Albarn, der in Ost-Ost-Ost-London eine Zeit lang gelebt hat und das hat ihn bis heute geprägt und deswegen ist er einer der wenigen, die auch eine Musik machen, die, wenn man diese ganze, wenn man das jetzt Welt nennen will, da mit reinbringen, wie auch immer, diese beiden Typen, sagst du, Anfang 40 sein, ist mir scheißegal. Wenn Hot Chip unterwegs sind, geht Goddard nach dem Konzert in den Club und legt auf, bis er umfällt. Er macht seine eigene Aftershow-Party, weil er Lust dazu hat. Nicht, weil er dann noch ein paar Mark verdienen kann oder Euros oder Pfund oder weil das irgendwie Image ist oder sonst was. Nein, es ist die Musik. It's the love of music.
Wir haben doch gar nichts gesagt gegen die Platte, Andreas.
Gerrit Bartels zerstört konsequent den Vibe, den Two Bears über uns ausgewiesen wollen.
Ich bin nur irritiert, dass eben nach diesen beiden Stücken, die wir gehört haben, kommt als drittes Stück auf dem Album ein reines Reggae-Stück.
Wunderbar.
Was mich komplett rausschmeißt eigentlich aus diesen beiden ersten Stücken. Dann kommt ein Stück, da singt ein, glaube ich, südafrikanischer Musiker, der toastet da so ein bisschen was, wenn ihr dasselbe habt wie ich. Und es ist dann völlig irritierend und dann denke ich mir, hey, meine Güte, ihr müsst hier jetzt nicht so angeben, was ihr alles so drauf habt und was ihr könnt und wie es dann, und so geht es dann halt weiter und dann traue ich dem Ganzen nicht so richtig über den Weg. Ich lasse mich aber gerne natürlich von dir so
nach London fahren, da wirst du aber an jeder Straßenecke irritiert, wenn du Glück hast.
Ich finde es aber auch nicht angeberisch, ich finde es in der Tat, also wie gesagt, Hot Chip fand ich an manchen Stellen, wie ich schon sagte, nicht angeberisch, aber sich so ein bisschen selbst im Wege stehen, aber hier finde ich das eher spielerisch. Also es hat eher so ein bisschen, was haben wir jetzt da noch, was können wir hier noch machen, aber ich habe an keiner Stelle das Gefühl, dass die Platte irgendwie verkrampft oder irgendwas wollte, was jetzt irgendwie nur so aus Eklektizismus herauskäme. Ich finde, es hat schon so einen Flow, wie man so sagt.
Mhm. Ich, Gerrit, du solltest die beiden mal treffen, glaube ich. Das würde dein Bild von denen völlig verändern. Diesen zwei Bären gegenüber zu sitzen und nach dem fünften Pint würdest du auch hier kein Kalkül mehr hinter vermuten.
Ich sag dann vielleicht einfach zu den beiden, ich verstehe euren Humor, also ich verstehe eure Musik nicht. Hermannsche.
Oder so. The Night is Young ist das Album und das ist die Wertung dafür.
Hit, Hit, Hit. Geht in Ordnung.
Ja, wer hat in die Suppe gespuckt? Müssen wir den Namen noch nennen?
Ja, ich bin böse.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Letzte Platte in dieser Runde von einer Frau, die wahrscheinlich kaum jemand hier kennen dürfte. Also ich meine jetzt nicht die Runde, sondern überhaupt in Brandenburg und Berlin, weltweit, wer uns per Stream zuhört. Hayley Bonar, The Last War ist das Album. Wer ist Hayley Bonar? Naja, 83 geboren in der US-amerikanischen Provinz, hat mit 20 angefangen Musik zu veröffentlichen und das war Anfang der Nullerjahre. Das ist so die Zeit, wo man dann, wenn man dann auf Discogs oder solchen Seiten guckt, was haben die eigentlich gemacht? Self-Release, CDR, also sprich Alben irgendwie aufgenommen und Cover handgemacht, wenn die Verwandtschaft versorgt war, versucht bei irgendwelchen Konzerten das Zeug dann zu verkaufen. Zieht sich so durch, da gibt es ein paar Künstlerinnen und Künstler und sie ist lange Zeit eine von denen gewesen, nämlich eine, wenn man so will, Alternative Country oder auch Amerikaner Musikerin. Dementsprechend eine von Tausenden, dementsprechend nicht sonderlich auffällig oder irgendwo herausragend gewesen. Sie ist dann 2009 nach Portland, Oregon gegangen. Das ist vielleicht so ein bisschen so, wie früher die Schwaben nach Kreuzberg gingen für eine gewisse Zeit. Meisten sind dann auch wieder gegangen. Und man geht da mal hin, lebt wahrscheinlich so ein bisschen das andere Leben auch, isst braunen Reis und liest die richtigen Bücher. Ich weiß es nicht genau. Sie ist dann nach Minneapolis gegangen, also wo sie vorher auch schon zugange war. Und man kann dann lesen, sie war dann eben Teil der Minneapolis-Musikszene, die solche Musik eben macht. Das alles ist letztlich wahnsinnig unspektakulär. Man kann vielleicht auch gar nicht so unglaublich viel über diese Musik reden. Was ich interessant finde, ist, dass sich an dieser Stelle aber in den letzten Jahren so ein bisschen was getan hat. Also dieses selbstgefällige Alternative-Country-Zeug oder Amerikaner bewegt sich. Also es werden tatsächlich ein paar Grenzen verschoben. Es werden mitunter merkwürdige elektronische Instrumente eingebaut, was vorher eigentlich verboten war. Es kracht ein bisschen mehr. Es gibt ein paar andere Geschichten, die erzählt werden. Nicht immer nur Bauchnabel und ich weiß nicht was. Auf der anderen Seite gibt es dann noch die Roots-Gräber, also die tatsächlich dann nur mit selbstgebastelten Banjos und Schaffell bespannten Trommeln unterwegs sind. Kontrabass, das ist die andere Fraktion. Also da ist die andere Richtung unterwegs, über die reden wir jetzt nicht, sondern eben über Hayley Bonar. Ich weiß gar nicht, ist es jetzt das fünfte, sechste, siebte Album? schwer zu sagen. Sie ist seit ein, zwei Jahren auf einem richtigen Label und über dieses richtige Label ist diese Platte nun auch zu uns gekommen. Etwas über eine halbe Stunde kurz, lässt sie es aber dann doch hin und wieder ganz gut krachen. Und wir hören das ein erstes Stück aus diesem Album, das heißt No Sensitive Man. Hayley Bonar und No Sensitive Man aus ihrer Platte The Last War hier im Soundcheck auf Radio 1.
Ja, das braust ganz hübsch vor sich hin. Also ich persönlich finde ja, du hast das böse Wort schon gesagt, Amerikaner so ungefähr, das uninteressanteste musikalische Genre auf dem Planeten. Von daher kann ich jetzt gar nicht wirklich viel dazu sagen, außer dass es mir irgendwie, also im Vergleich zu allem anderen, was man davon eventuell mal so mitkriegt, ganz gut gefällt. Ich frage mich nur, ob das irgendwie, du sagst, das ist so, da ist so ein bisschen in Bewegung reingekommen. Mich erinnert das, also, da war ja schon mal Bewegung drin, ne? So, und das, mich erinnert das mehr so an so, ich dachte gerade so, das klingt eigentlich so wie Throwing Muses, oder? So 80er Jahre Ausbruchsversuche aus dem Genre oder Barbara Manning, weiß nicht, ob sich an die noch jemand erinnern kann, also die dann schon mal so amerikanisches Songwriting damit so leichten Noise-Indie-Einflüssen zu verbinden versuchten irgendwie. Also schön, wenn es da Bewegung gibt irgendwie, aber ich muss sagen, so richtig packen tut mich das jetzt nicht.
Also Grenzverschiebung höre ich jetzt gerade bei diesem Album dann auch nicht so. Ich habe mich irgendwie auf tatsächlich, du sagst 80er Jahre, eher an so 90er Jahre Indie-Rock Amerika und dass es das überhaupt noch gibt, dass solche Musik überhaupt noch gespielt wird. Mhm. Also das fand ich so überraschend. Mir gefällt das ganze Album auf dieser halben Stunde und mir gefällt die Stimme von der Frau und Amerikaner ist für mich ja dann irgendwie auch nochmal so richtig traditionell, dann auch Folk in die Richtung gehend und das klingt ja eher nach so einem ja ganz guten, soliden Indie-Rock, der ja melodiös ist und der ja irgendwie so ein bisschen auch von der Bildfläche verschwunden ist, für den sich eigentlich keiner mehr so richtig interessiert. Es ist toll, dass es das überhaupt noch gibt und es ist tatsächlich wohl auch wieder richtig Indie-Rock, also in dem Sinne, wie du das ja so vorgestellt hast, die hat irgendwie ein paar Platten veröffentlicht auf Labels, die keiner kennt und so und jetzt hat sie anscheinend mal ein anständiges Label, dass es auch mal nach Deutschland rüberkommt. Also ich bin überrascht so, das erinnert mich so an meine Vergangenheit, wo man eben haufenweise solcher Bands dann irgendwie rauf und runter mal hörte und in der Specs wurden die dann so gefeiert und dann hat man sich die Platten gekauft, aber irgendwie ist das so Musik, die so ein bisschen aus dem Ohr raus ist, so aus dem Gesichtsfeld verschwunden ist und schöne Musik.
Schön, aber auch ganz schnell wieder vergessen, fürchte ich. Also ich habe dann noch versucht, mir mal ein paar ältere Platten anzuhören und es ist tatsächlich auch ein Bruch in ihrer Karriere, muss man sagen. Also diese Art, so verwehte und angezerrte Gitarren zu spielen oder so, gibt's gar nicht auf den anderen. Es gibt allerdings ein Seitenprojekt, Grandma's Boyfriend von ihr. Das fand ich noch wesentlich befreiender. Also da geht sie dann auch mal richtig punkig ab oder so elektronisch hysterisch und verzerrte Stimmen. Und davon hat sie, glaube ich, auch hier so ein bisschen die Gitarrenbreitseite rüber gerettet aus diesem Projekt. Aber ja, außer dass es schön an einem vorbeifließt, habe ich das Gefühl, bleibt dann doch nicht so viel hängen von diesem Album.
Natürlich ist es nicht spektakulär, aber was ich nicht mehr gelten lassen möchte, ist der Satz oder die Sätze, das gab schon mal in den 80ern, das habe ich da schon mal gehört.
Nee, so war es gar nicht.
Gerrit benutzt das sehr gerne, ist auch natürlich dem Alter geschuldet, ich könnte das auch sagen. Ich habe damals allerdings Free Jazz immer gehört.
Ja, aber
es kann heute bei wahrscheinlich 98% aller populären Musik nur noch darum gehen, wie ist die Interpretation, wie ist die Hingabe, wie ist die Intensität, vielleicht können wir auch noch über spielerisches Können reden, für mich ist das nicht unbedingt so das Ausschlaggebende bei Popmusik, aber natürlich war irgendwie schon mal alles da und natürlich ist das keine herausragende Platte, darum geht's mir auch gar nicht. Ich finde es halt interessant, dass nach 10 Jahren depressiven Geschrammels, also selbst Lucinda Williams hat jetzt eine Platte gemacht, auf der sich durchaus auch ein paar Upbeat-Tracks finden und dass da offensichtlich ein bisschen jetzt auch die Nase voll ist und da ein bisschen was sich verschoben hat. Natürlich ist das keine Neuerfindung oder sonst was. Interessant dabei ist, dass so eine Frau wie sie natürlich aus so einer Szene kommt und dann aber natürlich dann eben auch noch was von mitschwingt. Das hören wir gleich noch in einem weiteren Stück. Aber vielleicht hören wir erstmal das Titelstück, das heißt Last War. Hayley Bonar und das Titelstück ihrer neuen Platte Last War. Musik aus der zweiten Reihe, muss man wahrscheinlich sagen, eine Künstlerin zweiten Ranges. Das ist dann wahrscheinlich auch Musik, die im Privatclub stattfindet. Man gibt sich dann Mühe auf der Bühne, aber sicherlich wird da keine große Geschichte draus. Es wird sie wird wahrscheinlich nicht mal einen Song in irgendeine wichtige US-amerikanische Fernsehserie bekommen, was dann ja auch immer noch so einer Karriere einen Schub gibt.
Aber das meinte ich ja so mit, also 80er oder 90er Jahre, egal wo man es schon mal gehört hat, also das ist so unzeitgemäße Musik. Das ist Musik, die eben heute einfach keiner mehr so richtig hört oder die dann eben gar keine Chance hat, irgendwo nochmal gehört zu werden oder in größeren Kreisen gehört zu werden. Und wenn man dann so, also es gibt ja so in dem Waschzettel von der Plattenfirma, dann gibt es so schöne Verweise, dass sie von irgendwie dem Musiker von Low oder dem Chefmusiker von Low entdeckt wurde und kennt noch jemand Low. Und dann stehen da irgendwie so mehrere Musiker, mit denen sie schon Musik gemacht hat, also von Tapes and Tapes, kennt er diese Band noch? Oder man fragt sich dann auch, was ist denn eigentlich aus einer Band wie Modest Mouse geworden? Und das ist alles so, es ist so lost, so wie so weg.
Kann dir sagen, was aus Modest Mouse geworden ist. Isaac Brock schreibt seit 6 Jahren Songs und nennt sein Label Glacier Pace. Also er schreibt mit der Geschwindigkeit, mit der sich Gletscher fortbewegen, hat er seinen Fans gesagt. Insofern könne es noch etwas dauern bis zum nächsten Album.
Hat nämlich Johnny Marr noch mal Obdach gegeben zwischenzeitlich?
Ja, ja, für 1,5 Platten und es war dann auch ein großer Erfolg. Und vielleicht hat er es auch nicht verwunden, dass Johnny Marr dann einfach wieder gegangen ist. Nee, aber klar, das ist, ja. Ich weiß nicht, was da gerade.
Rock-Krisensymptom oder so. So vielleicht, aber es ist so schön. Also die Musik ist wirklich irgendwie, also man hört das gerne.
Das Problem ist, glaube ich, dass einfach nichts heraussteht. Also ich habe irgendwie auch nach dem Hören der Platte irgendwie kein wirkliches Bild von dieser Frau oder auch kein wirkliches. Also das ist schon so, der Gesang ist so eingelullt von diesem Lärm. Und es gibt auch nicht wirklich irgendwie, da sind wir wieder bei Jessie Ware, also was wir früher an der toll fanden. Es gibt keine wirklichen Kontraste auf dieser Platte. Es gibt schon so, also in guten Noise-Platten mit Gesang oder auch Noise-Rock-Platten mit Gesang hat man ja schon immer das Gefühl, dass sich da jemand beim Singen dann auch so, sagen wir mal, so gegen den Lärm gestemmt hat oder dass da irgendwas passierte zwischen der Musik und oder dem Krach im besseren Fall und dem Gesang. Und hier wird das einfach so weggetragen. Das ist, glaube ich, jetzt nicht mal, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so als Indie-Rock-Krisensymptom verallgemeinern würde, aber es wird halt eben so mellow weggetragen und ist dann irgendwie auch wirklich an keiner Stelle extrem oder radikal. Also es bemüht ja schon auch so verschleierte Sounds, wie man dann sie vielleicht so in den letzten Jahren so aus diesem sogenannten, keine Ahnung, Hypnagogic-Pop oder Chillwave kannte, ja, wo ja auch alles so ein bisschen verhangen war. Da war das dann aber wirklich auch immer wirklich voll aufgedreht. Da hatte man das Gefühl, die wollten auch wirklich irgendeine Stimmung erzeugen dadurch, dass sie halt alles verschleiern und verschlieren. Und hier sind lauter so kleine musikalische Mittel, die sich aber dann auch wieder so alle in der Mitte auf irgendwas einpegeln. Selbst wenn es laut ist, ist es nie wirklich laut. Und wenn es verhangen ist, ist es nie wirklich verhangen. Das ist alles so Mittel eben.
Ja, ich habe jetzt mal geguckt, also sie spielt heute Abend in Schubas Tavern in Chicago. Mhm. Da können wir nicht sein. Sie spielt aber am 23. Oktober im Blue Shell in Köln.
Den ist ja auch schon seit 25 Jahren.
Da hat Zeltinger schon gespielt damals. ja, also sie kommt aber nicht nach Berlin zum Beispiel. Also das ist ein kleiner Ausrutscher nach Köln, dann geht's weiter nach Amsterdam. Also auch vielleicht ein Symptom, bis Berlin reicht dann der Atem nicht.
Gibt es in Köln so eine Country?
Ja, ganz stark.
Wie kamen Sie denn hier in die Sendung? Das hat mich jetzt überrascht.
Das ist tatsächlich, weil ich genau dieses Phänomen hatte. Ich habe die gehört, dachte erst so, interessant. Dann ist sie durchgerauscht, dann habe ich sie nochmal gehört, habe ein, zwei Songs gefunden. Ich finde, wie gesagt, dieses Phänomen einfach interessant nochmal hochzuholen. Man müsste sich mal angucken, tatsächlich ein Konzert, wer ist da, wer guckt sich das an, welche Altersgruppe, ist es vielleicht tatsächlich so, dass es ein Indie-Revivalchen aus dieser Ecke geben könnte, nachdem die Schule von 2005 endgültig ausgebrannt ist, bis auf eine Band, kommerziell gesehen. Und ich weiß es nicht. Es ist...
Aber auch da, weil du vorhin nochmal das Loblied auf London und die britische Musik gesungen hast, finde ich irgendwie jetzt auch in diesem Genre dann interessant, dass das ist ja in den letzten Jahren so war, dass alles, was so im weitesten Sinne aus einer britischen Folk-Tradition gekommen ist, viel offener für avantgardistische Experimente oder wie auch immer, oder auch nur für die Verbindung mit anderen musikalischen Gattungen und Stilen war, als es die amerikanische Musik war. Also es gab ja schon eine Reihe von, wie auch immer, in der Folktradition lebenden...
weil natürlich diese angeblichen Alternative-Rebellen strukturell stockkonservativ sind. Das ist ja klar.
Also da hat der Amerikaner als solcher ein Problem.
Diese Szenerie, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Also die paar Figuren, die da mal Sachen versuchten aufzubrechen, Rick haben Horner, ja immer Clash, ja, selbst T-Bone Burnett, der das beste Soloalbum von Greg Allman produzierte, musste dem Mann ja erstmal klar machen, dass man heute auch einen Kontrabass spielen kann und dass man das dann auch hört auf der Aufnahme. Und dass alle zusammenspielen heute wieder im Studio und nicht und so. Und da war der Greg Allman ganz erschüttert, dass es heute so geht. Also, sie sind halt ein bisschen konservativ. Aber naja, gut, warum sehen, auch nicht.
Wo sind sie in Jahren stehen?
Das sind doch noch alte, schöne Hippie-Gedanken. Wir machen ein Free-Concert, ja, eine Show, wo jeder kommen kann. Essen ist umsonst. Eat for free, Hayley Bonard. Eine Welt, für die Gerrit Bartel schon viel zu hart ist, glaube ich. The Last War ist das Album. Hey, und
das war ein Foul. Echt böses Foul.
Ja, wir sagen jetzt mal auf, wenn ihr mal auf Gerrit
einfach nur, der ist jetzt... So.
Das ist die Wertung.
Der ist einfach beleidigt.
Nein.
Das ist
das.
Doch. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung.
Genau, geht sehr in Ordnung.
Große Einigkeit am Ende.
Ja,
ja, ja, ganz harmonisch. Ja,
harmonischer Peace and Love.
Ja. Dieser Abend nimmt ein versöhnliches Ende.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Freitags ab 21 Uhr auf Radio 1.